Hallo zusammen. Mein Gottesdienstthema ist eine Fankurve für Jesus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, der eine oder andere, okay, wie ist sie auf das Thema gekommen oder wie kommt man zu so einem Titel? Und ich glaube, jeder, der schon mal bei meinem Schreibtisch oben war, weiß, dass ich FCB-Fan bin. Fußball und zwar FCB-Fan. Ich weiß, wir sind hier in Zürich und nicht alle sind Fan vom FCB oder Fußball. Wir haben da ja eine sehr grosse Unihockey-Community da bei uns. Deswegen, ich nehme jetzt als Beispiel den FCB und seine Fankurve. Ihr dürft das Bild gerne auch auf eine andere Kurve anwenden. Das klar ist, genau. Und was mich fasziniert am FCB oder ins Stadion gehen, ist nicht immer die Leistung auf dem Spielfeld, das, so ehrlich müssen wir sein, sondern die Fans und speziell die Muttenser Kurve. Das sind so, das ist der Sektor mit den Hardcore-Fans, die Choreos machen und singen. Ich habe noch hier ein Bild, wo ihr das seht. Genau so, das sind so Choreos. Und schon, wo ich mit meiner Familie als Kind ins Stadion gegangen bin, haben meine Schwestern und ich mich uns gefragt, was macht Muttenser Kurve heute? Was für eine Choreo gibt es? Dürfen wir vielleicht Teil sein von dem? So wie im unteren Bild sieht man das, dass das über das ganze Stadion gegangen ist und nicht nur im Sektor Muttenser Kurve geblieben ist. Dürfen wir wie die Leidenschaft mittragen? Weil das war das, was ich immer so bewundernswert oder faszinierend gefunden habe, dass die Stimmung und die Leidenschaft der Muttenser Kurve auf den Rest des Stadions übergeschwappt ist. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das ist, habe ich sogar ein kleines Video für euch vom letzten Spiel, wo ich war. Genau, das ist so, haben wir am Anfang die Mutter zur Kurve gesehen und wie sie dann wirklich die Begeisterung übertragen haben und den anderen Sektoren die Leute auch aufgestanden sind. Und ich war schon das ein oder andere Mal im Joggeli und habe mir überlegt, wie cool wäre es, wenn wir Christen so eine Begeisterung für Jesus hätten, wie die Mutter zur Kurve für den FCB. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, was braucht es dafür, dass wir so eine Begeisterung bekommen oder haben? Und dann habe ich gedacht, okay, niemand ist begeistert von etwas, das er nicht kennt. Also ist das Erste, was wir Jesus kennen müssen. Und ich durfte in meinem Studium mich mit einem Bibeltext intensiv befassen. Das ist Kolosser 1, 15 bis 20. Und dort, finde ich, beschreibt Paulus der Gemeinde in Kolossäe sehr gut, wer Jesus ist und was ihn ausmacht. Und als ich mich mit diesem Text befasst habe, ist bei mir selber auch eine neue Begeisterung entstanden. Und deswegen nehme ich euch ein bisschen mit in den Text und genau euch zeigen, was mich begeistert hat und bin gespannt, was sie euch auslöst. Ich lese zuerst den Text vor und dann gehen wir durch einzelne Verse. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erste, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten aufstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der erste Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Genau. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Teil, mit dem Kolosser 15. Und dort ist das Erste, was mir aufgefallen ist, der Sohn ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und manchmal ist so Bibeldeutsch nicht so nahbares Deutsch, finde ich. Deswegen ist so die Frage, okay, was ist Ebenbild? Das ist auch eine andere Übersetzung, die es auch mit Abbild übersetzen und wird klar, dass eigentlich macht die Gleichheit von Jesus und Gott deutlich. Und das finde ich sehr spannend, weil im Alten Testament ist klar gewesen, dass Gott dass man Gott nicht sehen kann. Gerade im 2. Mose 33, 20 kann man lesen, dass wenn man Gott gesehen hat, ist man gestorben. Also es war wie eine Barriere da dazwischen. Und Jesus ist dann Mensch geworden und hat wie die Barriere ein bisschen überbrückt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn ich zum Beispiel mit einer Kollegin gehe kaffeln und sie erzählt mir von einer Person und ich lerne sie so ein bisschen kennen durch ihre Erzählungen und ja, mache mir mein Bild, aber es ist ein bisschen ein abstraktes Bild und dann irgendwann lerne ich die Person kennen. Und so stelle ich mir das auch vor mit Gott und Jesus, dass man hat gewusst, wer Gott ist, hat ein bisschen ein Bild von ihm gehabt, aber nie persönlich. Und durch Jesus ist es dann persönlich geworden. Das sehen wir auch in Johannes 1, 18. Dort steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt, hat ihn uns gezeigt. Also eben, es geht auch nochmal darauf ein, dass Jesus nicht nur ein Sohn ist, sondern wirklich Gott und durch ihn ist der unsichtbare Gott sichtbar wurde. Wie ein Spiegel hat Jesus die Herrlichkeit Gottes offenbart oder sichtbar gemacht. Und das finde ich spannend und mega schön. Genau. Und im zweiten Teil geht es darum, dass eben Gott, Jesus eine spezielle Stellung gegenüber der gesamten Schöpfung hat. Dort können wir auch im Hebräer 1, 1-3 wird das auch ganz gut ersichtlich, dass der Erstgeborene nicht irgendwie darum geht, dass Jesus der erste Sohn war von der Maria, weil um das geht es ja nicht in diesem Vers, sondern dass er eine spezielle Stellung hat. Weil in der Bibel war klar, dass der erste Sohn bekommt den grössten Teil des Erbes, übernimmt vielleicht auch Verantwortung für die Familie und hat eine grössere Autorität. Das habe ich auch wieder an meine Kindheit denken, weil wo wir in einem gewissen Alter waren und meine Eltern am Abend weg waren, zum Beispiel irgendwie ein Event hatten oder Elternabend, dann haben sie immer meiner ältesten Schwester mit Verantwortung und Autorität gegeben, dass sie schaut, dass wir zusammenputzen und rechtzeitig ins Bett gehen und so. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen vor, dass Jesus da eine spezielle Stellung hat vor der ganzen Schöpfung. Ich lese euch da den Hebräer gerade noch vor. Viele Mal und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist von Gott bestimmter Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschliche Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Also nimmt der Hebräer tut eigentlich sehr gut nochmal aufnehmen, eben das Abbild, wo Jesus ist, die Gleichheit von Jesus zu Gott und auch seine besondere Stellung gegenüber der Schöpfung. Und die besondere Stellung wird auch in den Versen 16 und 17 nochmal aufgegriffen. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also Jesus ist kein Geschöpf von Gott, sondern er ist beteiligt an der Schöpfung. Und alles hat seinen Ursprung. Und ich finde das extrem krass, wenn ich überlege, alles, was ich sehe, zum Beispiel jetzt gerade, wo wir im Toskana-Camp haben dürfen, das Meer und die Delfine und der Strand, einfach der Sonnenuntergang, alles hat seinen Ursprung in Jesus. Und das finde ich einfach mega bereichend und mega faszinierend. Aber auch das Unsichtbare, das wir gar nicht fassen können, hat seinen Ursprung in ihm. Und das finde ich einfach mega schön, dass der grösste Stern, aber auch das kleinste Detail in meinem Leben existiert durch ihn und er hebt zusammen. Und ich glaube, genau dort fange ich an zu staunen und aus dem Staunen, wenn ich immer daran denke, wird Begeisterung. Das ist jetzt wie die ersten drei Verse, wo um die Schöpfung gegangen ist. Und jetzt macht der Paulus wirklich einen Bogen und sagt, okay, was bedeutet denn das? Also jetzt haben wir gesehen, wie mächtig und wie gross Jesus ist. Und jetzt geht es darum, wer ist er denn für die Kirche? Und dort geht es darum, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der erste Platz einnehmen. Also das Haupt von der Gemeinde kann man auch mit Kopf vom Körper verstehen. Weil ein Körper ohne Kopf, also ich habe jetzt noch nie einen getroffen beim Spazieren, funktioniert nicht so gut. Und wenn wir es jetzt würden wollen auf Fußball zurückgehen, dann gibt es in der Kurve immer so ein Capo. Das ist der, der mit dem Megafon unten steht und drei ruft meistens, welches nächste Lied ist oder Anweisungen gibt für Choreo und so genau für Ordnung sorgt, weil wenn jeder macht, was er will, dann klingt es nicht so schön. Und dann singt der das Lied und der singt ein anderes Lied. Genau, deswegen ist das so ein Bild, das mir auch nochmal in den Kopf kam, ist, dass er ist der, der für Ordnung sorgt, aber auch der Mittelpunkt ist, weil eben ohne Kopf kann man nicht leben. Und der zweite Teil, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten aufstand, macht auch ersichtlich, dass er noch viel mehr ist als einfach ein Kopf. Er ist auch ein Brückenbauer. Indem er noch der Erste war in etwas, hat er einen Weg frei gemacht für uns andere. Und das lesen wir auch in Hebräer 10,20. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch sein geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Also ich finde, das beschreibt es mega schön, was er gemacht hat. Er ist mächtig, gross, eben an der Schöpfung beteiligt, ist aber dann Mensch geworden und hat eine Brücke gebaut durch seinen Tod, die wir dafür brauchen. Und ich liebe das Bild von einem Brückenbauer, weil das zeigt einfach so, eben, er war der Erste gewesen und hat etwas angefangen, dass wir über die Brücke drüber gehen können. Und die besondere Stellung über der Schöpfung nimmt der Paulus immer wieder auf und das sehen wir auch im letzten Teil von diesem Vers, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Dass er wie über allem steht, macht auch im Hebräerbrief 1,4, wie ist das ersichtlich, Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Und wenn man sich denkt, was Engel für eine spezielle Rolle haben, jetzt, wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, wo ein Engel kommt und Maria sagt, dass sie schwanger sein wird und ja, einfach immer wieder gebraucht worden ist, auch als Bote von Gott, dann finde ich das extrem faszinierend, dass er noch mal viel weiter oben ist, weil ehrlich gesagt, ich kann schon Engel nicht ganz fassen und ergreifen und dass er dann noch mal weiter oben ist, ja, das lässt mich einfach staunend zurück. Und das sehen wir auch nochmal im nächsten Vers, im 19., wo eben Gott lebt in Jesus. Also, ja, Gott hat beschlossen, mit ganzer Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Das heisst, wenn wir Jesus anschauen, dann können wir einfach Gott sehen. Und zwar nicht ein bisschen oder so, ja, eine gewisse Ähnlichkeit, sondern ganz. Er lebt mit allem, wo er ist, in Jesus. Und ja, er ist nicht fern und wir haben keinen Weg zu ihm, sondern er ist mega nahbar durch Jesus geworden und durch das, dass er Mensch geworden ist. Und dann kommen wir zum Vers 20. Dort wird bewusst, dass Jesus auch ein Opfer gebracht hat. Er ist Mensch geworden und hat sein Blut vergossen am Kreuz. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Also der Schöpfer, der Retter geworden ist. Und durch ihn hat die Welt können versöhnt werden. Und wenn wir jetzt Versöhnung anschauen, im Alten Testament hat es für Versöhnung immer ein Opfer gebraucht. Ein Opfertier. Also es war meistens ein Bock oder ein Lämmli oder etwas. Und das war ein Zeichen, das gezeigt hat, Schuld braucht Wiedergutmachung. Und das Blut vom Opfertier war wie stellvertretend für das Leben der Menschen. Und das Opfer war aber nicht so, okay, ich mache einmal ein Opfer und alles ist gut, sondern das musste jährlich wieder gebracht werden, um jährlich wieder wie das versöhnen, genau. Und wo Jesus gekommen ist, hat sich das geändert. Und zwar sehr fest, weil er hat sich selber geopfert. Das sehen wir auch im Markus 10, 45. Dort steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, das ist ein Vers, den finde ich mega faszinierend, weil er ist so gross. Wir haben jetzt gehört, was für eine Macht und was für eine Stellung Jesus hat. Und dann kommt er auf die Erde, wird Mensch und ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, ich bin jetzt der Kühlste und ich werde der König, sondern er erniedrigt sich und lässt sich an das Kreuz nageln und vergießt sein Blut für uns, damit wir kein Opfer mehr mitbringen, sondern dass das Opfer ein für alle Mal gegeben worden ist. Und genau das begeistert mich so an Jesus. Er hat alles geschaffen und hat sich selbst hingegeben. Und das nicht einfach so, sondern für mich persönlich. Und als persönliches Geschenk, das ich jetzt einfach annehmen darf. Und das finde ich mega schön. Und wir haben jetzt ganz viele verschiedene Beschreibungen gehört, von wer Jesus ist. Ich habe da jetzt nochmal die zusammengefasst, die ich da ein bisschen mitgegeben habe. Aber was ich das Coole finde, das sind noch lange nicht alle Beschreibungen, die wir von Jesus haben oder wie wir welche Seite Jesus hat. Und jetzt geht es ein bisschen darum, okay, was machen wir mit diesen Beschreibungen? Also, ich könnte sagen, ja, schön und gut, Jenny. Es war spannend, dass du das aufgezählt hast, aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Aber ich möchte euch gerade zwei Sachen mit auf den Weg geben. Das Erste, fragt euch selber, wer ist Jesus für dich persönlich? Das kann ich von da oben nicht beurteilen für euch oder entscheiden, wer Jesus in eurem Leben ist. Und dann gibt es wie zwei Next Steps, die ihr machen könnt. Und zwar wäre es, wenn du sagst, ich kenne Jesus gar noch nicht und ich will Jesus kennenlernen, ich will wissen, wer das ist, der so viele Beschreibungen hat. Oder wenn du sagst, hey, ich habe den mal gekannt, aber ich kenne den gar nicht mehr so gut, dann ermutige ich dich, lerne ihn kennen. Ja, wird neugierig nach ihm. Und das Beste, wie man ihn kennenlernen kann, ist durch die Bibel. Weil dort lesen wir alles, wie er war. Und dann fangen mal an mit zum Beispiel dem Johannesbuch, mit dem Evangelium. Weil ich finde, dort wird er ganz schön beschrieben und man sieht, wer er ist und was ihn ausmacht. Und wenn du sagst, hey, ich bin schon Teil von dieser Fankurve für Jesus und bin schon voller Leidenschaft, dann freut mich das mega, mega schön. Und dann hat es aber auch für dich gibt's Sachen, die du kannst machen. Und zwar überlegen, wie kann ich diese Leidenschaft weitergeben. Und ich weiss nicht, wir haben vor ein paar Wochen den Michael Girgis da gehabt. Ich weiss nicht, wer alles da war, der uns Bless vorgestellt hat. Und dort ist es darum gegangen, dünnt eure Geschichte mit Gott oder mit Jesus euch bewusst machen, damit ihr parat seid, die weiter zu erzählen. Weil ich weiss es selber aus meinem Leben, ich habe jetzt am ISDL die ein oder andere begegnet auf der Straße. Und wenn man weiss, wieso man begeistert ist, ist es so viel einfacher, vom Glauben zu erzählen oder mitzuteilen. Und man muss für das nicht auf die Straße gehen, keine Angst. Wir können das auch ganz normal in eurem Umfeld machen, im Sportverein, beim Arbeiten, in der Schule, wenn es zum Thema kommt. Weil ich hatte auch schon Situationen, in denen ich überfordert war mit Fragen. Und durch das, dass ich es zum Beispiel mal aufgeschrieben habe, meine Geschichte, fällt es mir jetzt viel einfacher, um die zu erzählen. Genau. Und deswegen glaube ich, dass wir begeistert sein können von Jesus, müssen wir immer wieder neu bewusst machen, wer er ist und wer er für uns persönlich ist und was er gemacht hat. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde eine Fankurve für Jesus sind, voller Hingabe, Leidenschaft und Dankbarkeit. Und das muss nicht irgendwie mit Fahnen und Gesang sein, sondern ganz tief aus dem Herzen raus. Genau. Danke. Und ich würde jetzt noch zum Abschluss beten für die nächste Woche. Ja, Vater, danke vielmals, dass du einfach menschliche Gestalt angenommen hast und uns ja, so einen Weg gebannt hast, wo wir jetzt einfach kommen dürfen und über die Brücke laufen, die du für uns vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du so gross bist, dass wir es gar nicht erfassen können und so mächtig und dass du trotzdem dich so erniedrigt hast und Mensch geworden bist und dich als Kreuz nageln lassen hast und dein Blut vergossen hast und das für jeden Einzelnen von uns hier im Saal. Ich danke dir, dass du so nahbar geworden bist und wir zu dir kommen dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass wir jetzt in der neuen Woche dich sehen dürfen, jedem einzelnen Ding, das wir haben und was wir machen, dass wir einfach mit offenen Herzen und Augen laufen dürfen, wo du dort ersichtlich bist. Amen.